SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
Es geht um Frauen und Finanzen. Frauen haben meist die gleiche Ausbildung und auch die Erfahrung im Beruf wie ihre männlichen Kollegen, arbeiten aber häufiger Teilzeit, verdienen weniger. Es gibt eine Studie, die sagt, mit Söhnen wird anders über Geld gesprochen als mit Töchtern. So, Frauen haben andere finanzielle Voraussetzungen. Ein Land und Leute von und mit Sarah Sassou.
Ich bin ehrlich, ich weiß nicht so viel über Finanzen, deswegen mir fehlt die Motivation, bin ich ehrlich. Das ist mir eigentlich gesagt noch fern. Also ich habe mir noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht.
Ich habe halt das Sparkonto, weil ich mir ehrlich gesagt bei Aktien und so nicht so sicher bin, weil ich mich da nicht auskenne.
Also eine Rente hätte ich gerne, dass ich mit der gesetzlichen Rente und mit meinen zwei privaten Rentensachen, dass ich mit denen über die Runden komme.
Vorsorge gibt es bei mir, seit ich 16 bin, mit einem Rentenfonds, der mein Papa damals für mich auch abgeschlossen hat. Geht mittlerweile nicht mehr ganz so viel rein, weil ich auch nicht so viel verdiene. Ich habe ein bisschen mehr wie Mindestlohn.
Deshalb ist das immer schwierig, wenn Politiker zum Beispiel sagen, ja, sie müssen privat vorsorgen. Ja, wie? Von welchem Gehalt?
Geld, Money, Mäuse, Knete, Money,
Geld. Geld regiert die Welt. Ohne läuft nichts. Jeder Mensch braucht es, jeden Tag. Und doch haben viele, vor allem Frauen, kein Interesse daran, sich tiefgehender mit Geldthemen zu beschäftigen. Verstehen, wie die Finanzwelt funktioniert, wie sie sich daran beteiligen können. Ich will wissen, warum Frauen so zurückhaltend gegenüber Finanzthemen sind. Geld so anlegen, dass es Rendite bringt, zum Beispiel in Aktien, sind Umfragen und Studien zufolge Bereiche, in denen viele Frauen von sich selber sagen, da kenne ich mich nicht so gut aus. Eins ist klar. Jede Frau bringt einen anderen Lebenslauf mit. Also sollen hier viele unterschiedliche Frauen zu Wort kommen. Besuch bei einem privaten Nachbarschaftstreff. In der Jabacher Straße in Lebach kommen regelmäßig mehrere Frauen zusammen. Heute sind sie zu siebt und sitzen bei Esther Braun im Wohnzimmer rund um den hellen Holztisch. Die 46-jährige Silke und ihre Tochter Chiara, 27. Außerdem hat die medizinische Fachangestellte Silke ihre Auszubildende Cindy mitgebracht. Daneben sitzen die beiden Kolleginnen Julia und Ulrike. Die beiden arbeiten in einem Sanitätsfachgeschäft. Außerdem in der Runde Friseurin Desiree. Sie ist Ende 30. Gastgeberin Esther ist 48 und lebt mit Mann und Kind im Eigenheim. Sie ist gelernte Krankenschwester, arbeitet aber mittlerweile bei der Arbeitskammer. Bei Knabbereien unterhalten sie sich über ihre Jobs, über ihre Lebenssituation und über ihre Einstellung zu finanzieller Absicherung.
Also ich bin froh, wenn irgendwas in meinem Haus ist, wenn ich das reparieren kann.
Und Gastgeberin Esther lebt in einer gleichberechtigten Beziehung. Alle Pflichten und Rechte sind fair aufgeteilt, auch die finanzielle Verantwortung.
Wir sind ja in umgekehrten Rollen gestartet. Ich habe zu der Zeit noch in der Klinik gearbeitet. Daniel hat eine unbefristete Stelle an der Uni gehabt. Der war da kreuzunglücklich. Ich habe aber parallel noch studiert neben meinem Job, habe dann irgendwann den Abschluss gemacht. Und der Daniel hat irgendwann gesagt, ich hasse meinen Job, ich will was anderes machen. Und dann ist er Lokführer geworden und wir haben halt quasi komplett die Rollen getauscht. Und da gibt es halt schon Lohngefälle und da haben wir für uns einen Weg gefunden, wie wir das, glaube ich, ganz gut verträglich für uns beide auch regeln können.
Dass ihre Freiheit als Frau vor allem durch die finanzielle Unabhängigkeit entsteht, hat sie von ihrer Mutter und ihrer Oma mitbekommen. In dem niedersächsischen Dorf, aus dem ihre Familie mütterlicherseits stammt, sorgte die Oma in den 80er Jahren für Aufsehen.
Meine Oma, die hat sich in ihrer Ehe mit meinem Opa vor Gericht erstritten, dass sie ein eigenes Konto bekommt, auf das sie monatlich einen bestimmten Betrag drauf bekommt, weil sie es leid war, immer wegen allem fragen und betteln zu müssen. Alles, was er nicht für sinnvoll hielt, hat er abgewiegelt und dann hat meine Oma das halt nicht gekriegt. Die war halt zu Hause, er wollte nicht, dass er arbeitet, aber dann hat sie gesagt, dann will ich aber andere Kohle sehen.
Das Erste, was sie sich von dem erstrittenen Geld geleistet habe, sei der Führerschein gewesen, erzählt Enkelin Esther. Noch mehr Freiheit also.
Die Ehe ist dann aber bestehen geblieben nach dem Urteil.
Ja. Die sind verheiratet gewesen bis zu ihrem Tode, tatsächlich, ja. Nee.
Gleichberechtigte Beziehungen sind Studien zufolge aber in Deutschland noch nicht die Regel. Laut einer Befragung im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbunds aus dem Jahr 2023 sind mehr als die Hälfte der Männer der Meinung, dass sie fürs Geld verdienen und die Frau für den Haushalt zuständig ist und sie bei Entscheidungen das letzte Wort haben. Das sehen Frauen aber offensichtlich ganz anders. Mehr als 80% der Befragten widersprechen nämlich diesen Aussagen. Doch auch wenn Frauen arbeiten, meist bleibt der Haushalt an ihnen hängen, so eine Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2025. Und die Haushaltsführung, Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen ist unbezahlt. Je nach Aufwand können sie dann auch nur in bestimmtem Umfang eine bezahlte Arbeit annehmen. Und so machen sie sich dann finanziell abhängig vom Partner. Eine erträgliche Situation, wenn die Beziehung vertrauensvoll ist. Ein großes Problem, falls nicht.
Genau.
Ich will von der Nachbarinnenrunde wissen, welche Rolle spielen eigentlich Männer für sie, was die finanzielle Versorgung angeht. Die medizinische Fachangestellte Silke hatte eine ganz klare Einstellung und das hat sie auch ihrer Tochter Chiara immer wieder zu vermitteln versucht. Unabhängigkeit ist das A und O.
Sowas von. Also das hat sie früh gelernt, dass sie immer gucken soll, dass sie auf eigenen Beinen steht und vom Cam abhängig ist.
Im Grund sind sich da alle einig. Unabhängigkeit ist für sie essentiell. Auch Friseurin Desiree sieht das so. Sie hat einen Partner, die beiden leben aber in getrennten Wohnungen. Auch wenn er mehr verdient, teilen sie sich gemeinsame Ausgaben gerecht auf. Für sie heißt gerecht,
dass man dann auch mit Miete etc. oder jemanden übernimmt die ganze Miete, der andere die Nebenkosten etc., dass das halt wirklich schon so halbe-halbe ist, dass das halt wirklich jeder ungefähr das Gleiche bezahlt. Dass das halt ausgeglichen ist.
Dabei verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt weniger als Männer. Im Jahr 2024 betrug der Abstand 16%. In bestimmten Berufen, in denen Löhne und Gehälter im Vergleich eher niedrig sind, arbeiten überwiegend Frauen. Auch in der Nachbarschaftsrunde sind sie vertreten. Friseurin Desiree und die Einzelhandelskauffrau Julia. Beide sind Ende 30 und arbeiten voll. Und trotzdem, am Ende des Monats bleiben keine hohen Beträge übrig, sagt Desiree. Den Grundstein für ihre Altersvorsorge haben die Eltern schon in ihrer Kindheit und Jugend für sie gelegt.
Rentefonds geht mittlerweile nicht mehr ganz so viel rein, weil ich auch nicht so viel verdiene. Ich habe ein bisschen mehr wie Mindestlohn und Auto, Wohnung etc., Lebensunterhalt wird halt alles teurer und dadurch wird auch die Einzahlung in den Fonds immer etwas weniger.
Sparen für den Notfall, sparen fürs Alter, das findet auch Julia wichtig. Ihr hart verdientes Geld will die Einzelhandelskauffrau schon gern vermehren, aber mit möglichst wenig Risiko. Ihr ist klar, sie wird am Ende ihres Arbeitslebens keine Reichtümer aufgebaut haben. Das ist aber auch nicht ihr Ziel.
Wenn ich auf die normale Rente baue, aufgrund meines niedrigeren Einkommens und muss dann diese Rente noch versteuern, bin ich schon überlebensfähig. Also eine Rente hätte ich gerne, dass ich mit diesen, mit der gesetzlichen Rente und mit meinen zwei privaten Rentensachen, dass ich mit denen über die Runden komme, ohne einen zusätzlichen Job.
Derzeit liegt der Steuerfreibetrag für gesetzliche Renten bei rund 1.000 Euro im Monat. Wer drüber liegt, muss Steuern zahlen. Jetzt ist Julia 39. Was bis zu ihrem Renteneintritt gilt, lässt sich noch nicht voraussagen. Auch Friseurin Desiree ist Ende 30 und auch sie will im Alter genug für ein angenehmes Leben haben. Als Rentnerin noch arbeiten zu müssen, für sie eine schreckliche Vorstellung.
Bei uns ist auch ein älteres Ehepaar im Dorf, das, ich glaube, Mitte 70. Die sind zwar noch fit, aber die gehen die Zeit, müssen die Zeitungen oder wollen die Zeitungen austragen, damit sie halt etwas haben. Finde ich halt sehr schade.
Dass sie jetzt so wenig verdient, stört Desiree schon. An ihrem Chef liegt es nicht. Er kann ihr nicht viel mehr bezahlen, sagt sie. Hat sie schon mal darüber nachgedacht, sich beruflich zu verändern, um für den Alltag mehr Geld zur Verfügung zu haben?
Man spielt öfter mal mit dem Gedanken, was könnte ich ändern, welchen Beruf könnte ich einschlagen. Aber die Leidenschaft zum Beruf hält mich immer noch mal zurück, wo man sagt, es geht doch noch, es geht noch, es geht noch. Bis es vielleicht irgendwann gar nicht mehr geht und man sagt, okay, jetzt muss ich was ändern.
Ihr Leben geändert hat sie jetzt schon, die medizinische Fachangestellte Silke. Ein breites Band hält die vollen dunklen Haare zurück, dazu trägt sie eine große goldumrandete Brille. Seit 30 Jahren ist sie im Job und bildet auch den Nachwuchs aus. So viel Geld wie möglich auf die hohe Kante legen oder gewinnbringend anlegen, das war ihr früher auch wichtig. So gut es eben mit dem Gehalt möglich war.
Vorsorge, das ist immer so eine Sache. Also ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang immer nur gearbeitet, sehr viel gearbeitet. Eigentlich immer nur gearbeitet für mein Haus, mein Auto, für mein Kind, Und es war mir immer ganz, ganz wichtig, die große finanzielle Sicherheit, das Haus abzubezahlen, dass mein Kind gut versorgt ist, dass mein Kind eine Zukunft hat. Immer gespart für mein Kind. Das war immer so für mich das Wichtigste und immer auf Urlaube verzichtet, also auf ganz viel.
Und obwohl sie bescheiden lebte, gelang es ihr nicht, was fürs Alter zurückzulegen.
Deshalb, wenn ich manchmal höre, dass die sagen, ja, da muss man Privatvorsorge treffen. Es wird doch jeder 50 oder 100 Euro im Monat haben für eine Versicherung. Nee, hatte ich nicht. Hatte ich wirklich nicht. Wenn ich in manchen Fällen meine Eltern nicht gehabt hätte, hätte ich zum Beispiel meinem Kind keine Klassenfahrt können bezahlen. Das wäre nicht drin gewesen.
Dann gab es einen Wendepunkt in ihrem Leben. Sie erkrankte an Brustkrebs. Der Moment, in dem sie ihre Einstellung überdachte. Sie schaut auf zu einer jungen Frau an der gegenüberliegenden Seite des Tisches, ihre Tochter Chiara. Die beiden lächeln sich zu.
Also ich habe auch, wie das so war, wie ich so krank geworden bin, auch meine Lebensversicherung gekündigt und bin dafür mit meiner Tochter lieber gereist. Wir sind davon in Urlaub gefahren, weil ich gedacht habe, jetzt gilt's, jetzt noch ein bisschen genießen, weil was wäre, wenn es anders ausgegangen wäre. Also ich kann das verstehen, dass jeder so sagt, er will vorsorgen und er will Rücklagen bilden. Ja, so Rücklagen habe ich auch, aber ich habe nicht mehr das Ziel, was ich vorher habe.
Die Erkrankung hat sie überstanden. Silke steht wieder mit beiden Beinen im Leben. Jetzt hat sie eine ganz andere Einstellung zu Begriffen wie Zukunft, Geld und Vorsorge.
Ja, wenn was passiert, ich kann nichts mitnehmen. Und ich denke immer, ich habe meins getan, ich habe meinem Kind einen Weg geebnet, ich habe keine riesen Schulden. Ich lebe jetzt. Also ich war auch nicht mehr wahnsinnig viel.
Silke ist geschieden, hat Chiara großgezogen und ihr eine gute Ausbildung ermöglicht. Chiara hat Wirtschaftsrecht studiert und gerade ihren ersten richtigen Job in einem Versicherungsunternehmen. Sie kann die Einstellung ihrer Mutter nachvollziehen, aber für ihr Leben hat die 27-Jährige andere Pläne.
Also klar, ich verstehe das, dass sie jetzt sagt, sie lebt im Hier und Jetzt. Und mein Ziel ist es natürlich, vorzusorgen für mich, für meine zukünftige Familie irgendwann. Mein Hintergedanke ist auch, vorzusorgen für meine Mutter im Alter. Ist halt für mich auch, wenn ich jetzt zum Hauskauf gehe, dass ich halt überlege, natürlich eine Wohnung für sie mitzuholen, wenn sie halt mal älter ist, dass man zusammen im Haus wohnt, wie es bei meiner Oma, bei meinem Opa halt auch ist. Das habe ich halt dadurch auch mitgenommen.
Bei der finanziellen Vorsorge ist noch Luft nach oben, auch was ihre Kenntnisse angeht. Finanzen standen in der Schule nie auf dem Lehrplan. Chiara baut sich nach bestem Wissen und Gewissen ihre finanzielle Absicherung auf.
Ich habe zu Beginn einen Bausparvertrag abgeschlossen. Der läuft jetzt. Aber natürlich für die Altersvorsorge sollte man natürlich auch noch ein paar Versicherungen machen. Da bin ich aber jetzt erst dran, mich da mal reinzufinden, weil natürlich die Kosten auch alle. Also man muss die Kosten auch im Überblick halten, weil ich habe zwar ein schönes Gehalt, aber ich habe halt auch hier Ausgaben. Also meine Wohnung ist relativ teuer und ich habe ein Auto, was ich versichern muss. Also da muss man immer gucken, was am Monatsende dann noch bleibt für die Vorsorge.
Soweit denkt die 20-jährige Cindy noch nicht. Sie ist in der Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten. Wie schätzt sie ihre Finanzkompetenz ein?
Also ich würde sagen, ich bin da schon gut aufgestellt in dem Thema.
Cindy verdient in ihrer Lehre um die 1.000 Euro im Monat. Damit kann sie keine großen Sprünge machen.
Mein Freund wohnt mit mir zusammen. Also ich lebe sehr sparsam. Ich achte tatsächlich auch darauf, wie ich mein Geld ausgebe. Ich meine, ich hätte immer noch im Hinterkopf meine Eltern, wo ich zur Not mal hingehen könnte, wenn es irgendwie eng wird. Aber mir wurde immer von zu Hause aus beigebracht, dass man halt nicht über das eigene Verhältnis leben sollte und dass man schon gucken soll, was habe ich, was kann ich ausgeben und für was muss ich vielleicht doch sparen, bevor ich mir das kaufen möchte.
Jetzt hat sie erstens nicht viel Geld, um es für die Zukunft anzulegen und dann auch erstmal andere Pläne.
Tatsächlich denke ich jetzt noch gar nicht darüber nach, was anzusparen für später, weil ich jetzt noch ein paar Schritte in meinem Leben vorhabe, für die ich erstmal was zurücklege.
Nämlich?
Ich möchte gerne noch studieren nach meiner Ausbildung und da wird das halt einfach nicht mehr so einfach sein, noch zu arbeiten. Also ich möchte schon und ich muss auch daneben arbeiten, aber das geht dann halt einfach nicht mehr so viel, wie ich das jetzt vielleicht mache. Ich habe jetzt zwei Jobs, einmal meinen Ausbildungsjob und noch einen Minijob nebenbei, damit ich halt einfach einen gewissen Lebensstandard halten kann und haben kann.
Schauen, dass am Ende noch was übrig bleibt, vor allem für junge Menschen, ist das offenbar eine Herausforderung. Die Studie Jugend in Deutschland 2025 hat ergeben, dass ein Fünftel der 14- bis 29-Jährigen verschuldet ist. Gleichzeitig sagen nur weniger als ein Drittel der 17- bis 27-Jährigen, dass sie sich mit dem Thema Altersvorsorge gut auskennen, so die Ergebnisse der aktuellen Metallrente-Studie. Hinzu kommt dann noch der unterschiedliche Wissensstand zwischen Männern und Frauen, den eine Studie im Auftrag der Finanztipp-Stiftung zeigt. Im Durchschnitt bewerteten 36% der Männer ihr Finanzwissen als gut oder sehr gut. Bei den Frauen waren es nur 23%. In einem Klassenraum am technisch-gewerblichen berufsbildenden Zentrum in Saarbrücken. Ein halbes Dutzend angehende Bauzeichnerinnen sitzen im Kreis zusammen. Sie sind zwischen 17 und 29 Jahre alt und im dritten Lehrjahr. Die Ausbildungsvergütung im Saarland liegt laut Arbeitsagentur bei rund 1.500 Euro. Wie sparen die Auszubildenden eigentlich?
Ich habe halt das Sparkonto, weil ich mir ehrlich gesagt bei Aktien und so nicht so sicher bin, weil ich mich da nicht auskenne und deswegen lieber einfach auf dem Konto. Es wurde auch von meinen Eltern damals angelegt und seitdem zahle ich halt monatlich immer im Dauerauftrag diese 200 Euro drauf ein, damit ich auch für Notfälle was habe.
Was ich dann mal übrig habe, das kommt dann halt da drauf, damit ich halt einen Puffer habe, falls mal irgendwie was sein sollte.
Ich habe mir halt ein Sparkonto jetzt Anfang der Ausbildung selbst gemacht, damit ich nicht in einem Monat mehr als 200 Euro ausgeben.
Dass sie dafür höchstens 1% Zinsen bekommen und das noch nicht einmal die Inflation auffängt, spielt für sie keine Rolle. Geld an der Börse in Fonds oder sogar in Aktien anzulegen, ist nur für zwei Schülerinnen derzeit eine Option. Eine Schülerin erzählt vom Freundeskreis, in dem die Idee aufkam, an der Börse zu investieren.
Ich glaube, durch eine Freundin von mir hat es dann angefangen, dass wir dann einfach so mal waren, ja, dass ihr Papa halt ziemlich viel in Aktien investiert und das halt auch ziemlich gut funktioniert. Und ja, und dann waren wir so, ja, lass doch einfach mal machen. Dann haben wir das halt angefangen. Und da war ich aber noch so, ja, ich informiere mich da erstmal noch drüber. Ja, und die anderen haben schon angefangen und ich will jetzt auch damit dann anfangen.
Aber bevor sie einsteigt, will sie noch mehr darüber wissen und sich bei nächster Gelegenheit im Internet darüber informieren. Eine Klassenkameradin erzählt, dass sie schon länger in Aktien investiert, aber nur Geld, das sie im Moment nicht braucht. Eine weitere Mitschülerin meldet sich zu Wort, Lea. Auch sie macht im Sommer ihren Abschluss und dann hofft sie auf finanziell stabilere Zeiten. Die 29-Jährige ist nämlich chronisch krank und macht die Ausbildung in Teilzeit.
Man kann sowas auch nur machen, wenn man jemals überhaupt mal Geld gehabt hat, was man nicht zum Leben gebraucht hätte. Also ich habe nur zu ihr gerade gesagt, dass ich noch nie in der Situation war, dass ich Geld gehabt hätte, was ich nicht zum Überleben benötigt hätte. Also 20, 30 Euro habe ich jetzt auch nicht im Monat, um wegzulegen. Also wenn ich bei null rauskomme, bin ich glücklich.
Nach ihrem Schulabschluss hatte sie keine Lehrstelle gefunden und sich mit Aushilfsjobs über Wasser gehalten. Durch Zufall fand sie ihren jetzigen Arbeitgeber. Im Sommer macht sie den Abschluss.
Ich mache auch die Ausbildung in Teilzeit aus gesundheitlichen Gründen. Da wird übrigens auch die Ausbildungsvergütung um die Stunden, die man weniger macht, auch gekürzt. Also dann gilt die Mindestausbildungsvergütung nicht mehr. Und dann werde ich hoffentlich von meinem Betrieb übernommen. Aber ich bin natürlich jetzt auch nicht so das glänzende Exempel von einem Mitarbeiter, wie man ihn sich wünscht. Vollzeit, immer gesund, immer da. Also kann ich nur hoffen, dass ich eine gute Anstellung bekomme, sage ich jetzt mal.
Sollte das klappen, dann könnte sie privat noch etwas für ihre Altersvorsorge tun.
Ich mache mir ganz viele Gedanken, ich habe auch ganz viele Ideen und ich mache mir auch ganz viele Sorgen, aber das bringt mich ja jetzt im Moment nicht weiter. Es bringt mich ja erst weiter, wenn ich tatsächlich mal in irgendeiner Form irgendein Kapital habe, was ich auch für irgendwas benutzen könnte. Einfach nur nicht mehr am Existenzminimum wäre schön.
Leas Biografie ist nicht die Regel, aber auch so kann es laufen. Ihre gesunden Klassenkameradinnen haben ganz andere Ansprüche an ihre berufliche Karriere. Einige wollen in ihrem Betrieb weiterarbeiten, aber mit welchem Gehalt sie rechnen können und ob es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, wissen sie nicht.
Aber ich habe auch keine andere weibliche Bauzeichnerin bei uns, die ich fragen könnte, wie viel die denn verdient. So richtig über Geld reden wir halt auf der Arbeit nicht.
Und also ich glaube, auf den Seiten, wo so die Übersicht für die Bundesländer ist, ist bei den Frauen ungefähr 300 Euro weniger als Bauzeichnerin im Jahr im Saarland.
Die angehende Bauzeichnerin Julia will erstmal Berufserfahrung im Job sammeln. Bei einem fairen Verdienst.
Also ich habe gesehen, dass der Job explizit so mal bei uns ausgeschrieben war und da war eine Spanne angegeben. Das heißt, es gab einen Von-bis-Betrag und ich möchte definitiv nicht das Minimum verdienen, sondern wenn ich weiß, der Betrieb hat schon mal so eine Spanne angegeben, dann sollte wenigstens die Mitte bei rauskommen. Also werde ich dementsprechend auch gucken, dass ich das dann in die Richtung verhandle.
Für andere soll es nach der Lehre weitergehen. Alina hat da schon konkrete Pläne. Sie will Architektur studieren.
Und später ist der Plan, eine eigene Firma zu gründen, so eine Architektenfirma. Wegen dem Geld natürlich. Und ich weiß nicht, es ist halt einfach auch cooler zu sagen, ja, man hat eine Firma, anstatt so irgendwie zu sagen, ja, ich bin in der Firma angestellt.
Gründen, das ist ein männliches Thema, so die Daten des Mikrozensus. Im Jahr 2024 waren etwa 33% der Selbstständigen Frauen. Claudia Müller findet das bedauerlich. Die Finanzberaterin ist heute Referentin bei einer Veranstaltung an der Universität des Saarlandes. In dem Vortragsraum sind die Reihen gut gefüllt. Um die 80 Frauen sind gekommen, um sich zu informieren. Frauen und Finanzen, so der Titel der Veranstaltung, zu dem die Sparkasse Saarbrücken eingeladen hat. Claudia Müller ist groß. Das dunkelblonde, schulterlange Haar hat sie so zurückgebunden, dass man ihre großen goldenen Ohrhänger sieht. Sie erzählt lebendig und eindringlich davon, wie man auch schon als Studentin anfangen kann, in Fonds zu investieren und sich auch nicht davor scheuen sollte, sich mit Aktien auseinanderzusetzen. Ihre Mission? Frauen ans Thema Finanzen heranführen, weil Geld ein roter Faden in unserem Leben ist.
Angefangen eben vom Taschengeld, vom ersten eigenen Gehalt, kaufe ich mir ein Auto oder nicht, also diese dann auch größeren Ausgabenposten, ich fange an zu investieren, dann aber vielleicht auch das Thema Familiengründung, das Thema Immobilienkauf, das Thema Krankheit, das Thema Erbe und so weiter, also das ist ja lebenslang und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir irgendwie auch die Angst vor dem Thema verlieren.
Finanzcoachings, speziell für Frauen, sind gerade sehr gefragt. Bei der Suche danach im Internet erhält man viele Treffer, in ganz Deutschland. Frauen wollen offenbar wissen, wie die Finanzwelt funktioniert und wie sie davon profitieren können. Klar, nicht alle Angebote sind seriös. Die Verbraucherzentrale rät dazu, darauf zu achten, dass die Referentinnen eine entsprechende Finanzausbildung nachweisen können, dass die Kosten für ihre Dienstleistungen transparent sind und dass sie unabhängig von Banken oder Versicherungsunternehmen beraten. Claudia Müller, Jahrgang 1986, hat unter anderem internationale VWL studiert und bei der Bundesbank gearbeitet, bevor sie sich als Finanzberaterin für Frauen selbstständig gemacht hat. Sie verkauft keine speziellen Produkte von Finanzunternehmen. Ihre Dienstleistung bezieht sich vielmehr darauf, Frauen zu erklären, wie die Finanzwelt funktioniert. Gerade Frauen müssten über die Zusammenhänge von Einkommen, Rente und Vermögensaufbau Bescheid wissen, findet sie. Dann würden sie sich sicher häufiger dafür entscheiden, auch mehr zu arbeiten und von den Männern mehr Einsatz in der unbezahlten Care-Arbeit verlangen.
Frauen können ja nur mehr erwerbsarbeiten, wenn Männer mehr Care arbeiten. Und da haben wir einfach eben auch eine unterschiedliche Wertigkeit der Arbeit. Ein Mann, der 2 Jahre Elternzeit nimmt, genau. Eine Frau, ja. Frauen müssen mehr einfordern und Männer müssen mehr. Also ich finde auch, ehrlich gesagt, es ist immer erstaunlich, dass die Männer so gar kein Interesse daran haben, sich mehr um ihre Kinder zu kümmern, zum Beispiel.
Denn das würde ihnen einfach mehr Unabhängigkeit bringen, jetzt und im Alter. Stattdessen geben sich viele mit Teilzeitjobs zufrieden und sagen, ihnen würde Geld fehlen, um es gewinnbringend anzulegen.
Der wichtigste Faktor für unsere finanzielle Zukunft ist tatsächlich nicht das Investieren, sondern unser Gehalt. Das heißt, da wäre an mich die Frage, kann sie es schaffen, 2 Stunden die Woche aufzustocken? Dann hat sie die 20, 30 Euro, die sie dann auch investieren kann. Das heißt, durch ein paar Stunden mehr Erwerbstätigkeit hat sie automatisch höhere Rente und sie hat eben privat mehr Geld, das sie dann investieren kann. Das heißt, jede bezahlte Erwerbstätigkeit wirkt halt dreifach.
Ich habe mit 32 2 Kinder gehabt.
Ulrike ist 56 und Einzelhandelskauffrau. Sie ist verheiratet, lebt mit ihrem Mann im Eigenheim. Seit 5 Jahren arbeitet sie wieder voll. Davor hat sie Teilzeit gearbeitet, als die mittlerweile erwachsenen Kinder noch klein waren, gar nicht. Als sie also ohne Einkommen war, konnte sie aber auf ihren Mann zählen.
Ich bin für die 2 Kinder auch zu Hause geblieben, habe das Glück gehabt, einen Mann zu haben, der dann meine Versicherung quasi mit übernommen hat, die auch für mich weiter bezahlt hat. Und mein Mann hat separat auch noch Versicherungen, weil wir wollen beide im Alter nicht mittellos da stehen.
Das Ehepaar sieht die Altersvorsorge als gemeinsame Aufgabe an. Regelmäßig lassen sie ihre Verträge prüfen und Infoveranstaltungen zum Thema Finanzen besuchen sie gemeinsam. Ulrike weiß, wie Aktienfonds funktionieren, wie man an vermögenswirksame Leistungen kommt und dass Sparkonten sich nicht lohnen. Auch Ulrike gehört als Einzelhandelskauffrau mit ihrem Gehalt nicht gerade zu den Großverdienern. Für sie war es also wichtig, mit ihrem Mann ein Team zu sein, gleichberechtigt.
Ja, es hat ja nur funktioniert, weil wir es beide gemeinsam auch so wollten. Und das, als ich quasi ja kein Einkommen hatte oder wenig Einkommen, ich musste nichts ruhen lassen. Mein Mann hat es mir weiter bezahlt. Also die Männer sind nicht nur die Bösen.
Ob wie in einer Freundinnengruppe oder in einer Berufsschulklasse, es zeigt sich. Frauen und Finanzen, das ist ein komplexes Thema mit vielen Ebenen. Es geht um die Versorgung in der Gegenwart, aber auch um die Vorsorge im Alter. Es geht um ein selbstbestimmtes Leben, das nur dann möglich ist, wenn Frauen genug verdienen, um finanziell unabhängig zu sein, zum Beispiel vom Partner. Unternehmen und die Politik haben noch immer nicht dafür gesorgt, dass die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen abgestellt ist. Darüber hinaus geht es darum, dass allen klar sein muss, unbezahlte Haus- und Sorgearbeit für Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen wirkt sich auf die finanzielle Situation von Frauen aus, weil sie diese Arbeiten meist übernehmen. Zahlreiche Studien weisen schon auf diese Missstände hin. Es werden Maßnahmen und Angebote gefordert, um traditionelle Geschlechterrollen in Beziehungen aufzubrechen. Gebraucht werden gleichberechtigte Beziehungen, in denen Frauen und Männer gleichermaßen Verantwortung füreinander übernehmen. Die nächsten Generationen könnten es in dieser Hinsicht leichter haben, wenn sie entsprechende Bildung erhalten. Sie ist der Schlüssel. Bildung von Anfang an. Dann könnte das Risiko für Frauen, Altersarmut zu erfahren, deutlich kleiner werden. Ein lohnendes Ziel, von dem unsere gesamte Gesellschaft profitieren würde.
Das habe ich mir verdient. Wie Frauen finanziell vorsorgen. Ein Land und Leute von Sarah Sassou.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.